Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Service-Sendung Corona, in der wir über die Sorge vor einer zweiten Welle reden möchten. Ich kann es nicht mehr hören. Das ist eine Reaktion auf Corona. Leider nützt die nichts, denn dem Virus ist es egal, ob er nervt. Panikmache ist allerdings genauso viel am Platz wie Überdruss. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute zwei Gäste haben, die die aktuelle Situation gut einordnen können und mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, ins Gespräch kommen wollen. Im Studio Dr. Carola Reimann, sozialdemokratische Gesundheitsministerin von Niedersachsen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und zugeschaltet ist uns Professor Jonas Schmidt-Janasit, Virologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Danke, dass auch Sie sich Zeit nehmen für die Fragen unserer Hörer. Guten Morgen, Herr Schmidt-Janasit.
Ja, guten Morgen ins Studio.
Diese Fragen können Sie stellen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns, wie Sie mit den Corona-Auflagen umgehen. Sind Sie mittlerweile Alltag oder Last? Beeinträchtigt Corona die Wahl Ihres Urlaubsziels? Und wie würden Sie entscheiden, noch mehr Lockerungen oder unbedingt vorsichtig bleiben? Wir sind gespannt auf Ihre Beiträge und auf Ihre Fragen. Und meine erste geht an Sie, Herr Schmidt-Janasit. Haben die Corona-Ausbrüche in der Fleischindustrie das Potenzial für eine zweite Welle? Oder würden Sie sagen, nur haltet mal den Ball flach, Leute?
Naja, wir müssen hier die Situation ganz genau beobachten und vor allen Dingen unterscheiden die Ausbreitungsmuster. Wir haben einmal die epidemische Ausbreitung, das sind die sogenannten Cluster, die wir jetzt eben zum Beispiel auch in der Fleischindustrie gesehen haben oder auch in Göttingen oder auch eben in Frankfurt. Und dann haben wir die sporadische Ausbreitung. Das muss man ganz klar unterscheiden, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die sporadische Ausbreitung findet in der Fläche statt, geht nicht auf Einzelfälle zurück. Und diese epidemische Clusterausbreitung, da können wir quasi den Patienten null identifizieren. Beide sind momentan gut zu kontrollieren. Ja, und wenn sich das massiv ausbreiten würde, sowohl sozusagen die Cluster sehr stark zunehmen würden und sich das in die Fläche ausbreiten würde, dann besteht erst die Gefahr der zweiten Welle. Also momentan besteht die nicht, weil die Cluster sehr gut unter Kontrolle gebracht wurden bei allen Ausbrüchen, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben.
Aber ist es so, dass beide, also entweder Cluster oder sporadisch, nach unterschiedlichen Maßnahmen fragen?
Ja, natürlich, das ist doch eindeutig. Beim Cluster müssen Sie sehr schnell handeln, Sie müssen den Indexfall identifizieren und die Ursache. Und da sind insbesondere Maßnahmen wichtig, die nachgeschaltet sind. Bei der sporadischen Ausbreitung spielt die Prävention auch eine ganz wichtige Rolle. Also wie sich eine Vielzahl von Menschen verhalten, das sind letztendlich die Maßnahmen, die wir ja nach wie vor haben. Und die grundlegenden, wichtigen Maßnahmen werden ja auch für den meisten Menschen umgesetzt. Insofern ist eine Ausbreitung, eine massive Ausbreitung in der Fläche nach wie vor unwahrscheinlich, weil viele sich eben am Abstand halten, Masken tragen und eben bestimmte Menschenansammlungen in kritischen Situationen eben nicht zugelassen sind. Das sind hier die entscheidenden Faktoren, um eine zweite Welle zu verhindern.
Wie stehen wir überhaupt aktuell da in Deutschland, also mit den Fallzahlen, mit Neuinfektionen und mit der Versorgung?
Also meines Erachtens stehen wir jetzt aktuell sehr gut da. Es wurde sehr, sehr viel gemacht im Hinblick auf Ausbau der Behandlungskapazitäten. Das ist ganz wichtig. Das muss man auch immer noch mal darstellen, damit auch diese blanken Zahlen an sich eben nicht zu einer Dramatisierung führen. Wir müssen wirklich immer unterscheiden. Infektionen, Erkrankungen, schwere Erkrankungen und Kapazität im Gesundheitswesen. Das ist ganz wichtig. Zum Teil wird das eben noch alles in einem Topf geschmissen und dann vergisst man eben auch als Bürger oftmals, dass eben ein Großteil dieser Infektionen oder der Menschen, die diese Infektion haben, gar nicht erkranken. Also das muss man unterscheiden. Aber nochmal zurück zur Frage. Ich glaube, in den letzten Wochen und Monaten ist ganz, ganz viel passiert. Es wurde sozusagen mit Hochdruck gearbeitet und es gibt noch weitere Aufgaben, keine Frage, die weiter verbessert werden können. Wir haben jetzt ja auch gerade gestern nochmal intensiv über den öffentlichen Gesundheitsdienst gesprochen. Die Hausärzte, die eine hervorragende Leistung eben auch erbracht haben. Und genau dieses Niveau sozusagen ist ganz entscheidend, die schnelle Reaktionsfähigkeit. Und das muss eben auch weiter gestärkt werden, diese Ebene.
Und die schnelle Reaktionsfähigkeit ist inzwischen auch regional wirklich überall gleich schnell. Also dass man sagen kann, wir können überall gleich schnell testen und etwaige Kontakte ausfindig machen? Nicht.
Nein, also das sehe ich noch nicht so und darum habe ich das sozusagen das Vorangehen von Herrn Söder jetzt so verstanden, dass das eben nicht der Fall ist und er deswegen daran arbeiten will, dass gerade die Kapazitäten auch in der Fläche weiter verstärkt werden. Wir mussten ja nicht ohne Grund vor einigen Wochen unser mobiles Labor nach Bayern schicken, weil die Testkapazitäten in der Fläche eben nicht so gut vorhanden sind. Das schicken wir sonst nach Westafrika. Also da sehen Sie schon, dass es da dann immer noch Probleme gibt, auch in Bayern, und dass man daran eben arbeitet, gerade die Probleme eben bei den Testen, die müssen ja schnell verfügbar sein, das ist ganz entscheidend. Können ja nicht irgendwie Wochen warten, bis ein Ergebnis vorliegt und dann gehandelt werden muss. Das Entscheidende in dieser Epidemie ist die schnelle Handlungsfähigkeit, damit man diese Infektionsketten eben möglichst rasch unterbrechen kann. Das ist das ganz Entscheidende, damit wir weiter die Strategie der stabilen Kontrolle fahren können. Das ist das Entscheidende. Ne? Und dazu brauchen wir diese Hilfsmittel, die ich nun schon eben erwähnt habe.
Frau Reimann, die aktuelle Maxime ist, regional zu reagieren. Und der Föderalismus bringt es ja mit sich, dass eben jedes Land seine eigenen Maßnahmen ergreift und individuell entscheidet. Und genau das löst natürlich viel Unsicherheit und Unruhe aus. Warum ist das so schwer, sich mit den anderen Bundesländern auf eine einheitliche Linie zu einigen?
Wir versuchen das so einheitlich wie möglich, aber die Situation ist in den Bundesländern in der Tat unterschiedlich. Und es braucht, so wie das gerade auch dargestellt worden ist, natürlich auch eine sehr differenzierte Vorgehensweise, je nachdem, mit was für Ausbrüchen und mit was für Infektionen man es zu tun hat. Mhm. Bei sporadischer Ausbreitung ist das etwas, was die Gesundheitsämter gut in dem Griff haben. Und auch die Ausbrüche müssen natürlich sehr, sehr schnell nachverfolgt werden. Da muss ich sagen, haben die in den letzten Wochen und Monaten wirklich einen großartigen Job gemacht, weil die Ausbrüche, die wir hatten, ja, Niedersachsen hat eine moderat stabile, geringe Rate. Wir haben heute 27 neue Infektionen, das ist ungefähr so 30 bis 50 Mal diese sporadischen, wie das Herr Schmidt-Schanasit gerade gesagt hat. Und wir haben aber auch Ausbrüche gesehen und die müssen natürlich dann ganz, ganz schnell und sehr konsequent nachverfolgt werden. Und das ist auch gemacht worden. Aber das braucht eben dieses differenzierte Vorgehen und deswegen ist es dann auch nicht so einheitlich, wie sich das viele wünschen.
Wenn wir auf Ihr Land gucken, dann fällt uns spontan die zweite Liga-Aufstiegsparty in Braunschweig ein. Da war kein Halten mehr und den Fußballfans war natürlich total Schnuppe, dass sie eigentlich nur in kleinen Gruppen zusammen sein dürfen. Und die Polizei hat dann gesagt, das wäre unmöglich und auch unverhältnismäßig gewesen, wenn sie da versucht hätte, Abstandsregeln durchzusetzen. Hat die Polizei da richtig gehandelt?
Ja, sie hat das sicher in der Situation richtig eingeschätzt, aber wir werden natürlich nächste Woche sehen, was es für Konsequenzen hat.
Also es gab heftige Kritik. War es übertrieben, die Kritik?
Ja, ich glaube schon, dass das ein Risiko war. Und für alle Feiern, die jetzt geplant sind, sind natürlich auch Hygienekonzepte und hat man sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Und ich hoffe sehr, dass das jetzt in einer ruhigeren Art und Weise passiert, Corona angemessen. Ja.
Haben Sie trotzdem Verständnis für die Fans?
Ja, ich bin Braunschweigerin und kann sehr gut nachvollziehen, dass sie sich sehr, sehr gefreut haben. Aber es wäre besser gewesen, wenn es ein bisschen mehr Abstand gegeben hätte.
Eben, also es kann sich ja jeder Fan angesteckt haben oder ein potenzieller Überträger sein. Die gehören doch jetzt streng genommen alle getestet oder in Quarantäne, wenn man denn überhaupt herausfinden könnte, wer da gefeiert hat.
Na, das ist ja so. Wir werden sehen, nächste Woche wird man sehen, ob die Infektionszahlen tatsächlich ansteigen. In Braunschweig haben wir jetzt das ist auch wieder so eine sehr differenzierte und sehr spezielle Situation. Neuinfektionen, die nach wenigen, also es gab jetzt viele Wochen und Tage, wo keine Neuinfektionen da waren. Jetzt gibt es mehrere. Das liegt aber daran, dass in einem Lager für Neuankömmlinge, eigentlich sollen die nach Friedland, die Russlanddeutschen, die nach Deutschland kommen. Und da aber viele Infizierte dabei sind, die aus Kasachstan kommen und das Friedland-Lager jetzt letztendlich seine Kapazität erschöpft hat, sind die nach Braunschweig gekommen. Und die werden dann natürlich dann auch auf die Stadt Braunschweig auch angezählt.
Wie funktioniert das überhaupt? Bleiben wir auch noch mal kurz bei den Fans. Also wenn man jetzt herausfinden will, wer hat da gefeiert und wer ist möglicherweise infiziert, wie geht die Kette dann? Also wie findet man raus, wer da unter diesen 600-700 Leuten auf dem Platz mitgejubelt hat?
Wer infiziert ist, sollte sofort, wir haben ja eine klare Ansage gemacht, immer dann, wenn ich Symptome habe, muss ich auf jeden Fall meinen Arzt kontaktieren, bitte anrufen, dass dann die Abstriche veranlasst werden können und das geklärt werden kann, dieser PCR-Test gemacht werden kann und dann ist ja in Kürze auch ein Ergebnis da. Und dann müssen alle die Kontakte, die diese Person hatte, in den letzten Tagen ermittelt werden. Das ist einfacher, wenn man natürlich die Dokumentation hat. Deswegen bei uns die Vorgabe bei der Gastronomie, dass man sagt, mal, wir wollen wissen, wer an diesen Tischen gesessen hat. Bei kleineren Feiern, dass dann die Teilnehmerliste, die Gästeliste verfügbar ist. Das macht es dem Gesundheitsamt etwas leichter. Und wenn man eben anonyme Kontakte hat, dafür hoffe ich, hilft dann auch die App, die ja diese Kontakte, die eben dann nicht dokumentiert sind, an einer Stelle letztendlich leichter nachverfolgen lassen.
Und jetzt ist natürlich die Frage an unsere Hörerinnen und Hörer, nutzen Sie die App und wie ist Ihre Meinung überhaupt? Finden Sie die aktuellen Lockerungen angemessen oder kommen die zu früh? Sorge vor einer zweiten Welle, das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur. Unsere Gäste sind der Virologe Jonas Schmidt-Schanasit und die Gesundheitsministerin des Landes Carola Reimann. Und am Telefon ruft uns an aus Ostfriesland, Kea Bartling. Schönen guten Morgen, Frau Bartling.
Guten Morgen.
Wie machen Sie es gerade mit Corona? Sagen Sie, ach, ich gewöhne mich dran, oder sagen Sie, ich hätte schon ganz gern so wie alle anderen, dass es bald vorbei ist, denn es nervt.
Ja, also ich gewöhne mich eigentlich langsam schon dran, aber es nervt natürlich auch. Ich bin selbstständig und arbeite als Tätowiererin und hätte eigentlich mal eine ganz konkrete Frage an den Virologen. Und zwar arbeite ich ja stundenlang mit meinen Kunden auf engstem Raum oder Patienten, wenn man so will. Und dazwischen ist ja eigentlich ausschließlich eine Maske in dem Moment, trotz allen anderen Vorsorgemaßnahmen drumherum. Und die hilft ja ausschließlich gegen die gröberen Tröpfchen im Prinzip, die man sich so entgegenschleudert. Aber es gibt ja auch die Aerosole, die so drumherum entstehen. Mhm. Und ich habe mir überlegt, ob da vielleicht so ein Luftreinigungssystem helfen würde. Ich habe mir jetzt einfach so eine Airbowl von Provin besorgt, die ja die Luft immer durch so eine spezielle Flüssigkeit schickt. Und da könnte man ja eine Antikeimlösung zum Beispiel reinpacken. Die ist auf Chlorbasis und dann ist es nicht so, das ist nicht schädlich wie bei einer normalen Desinfektionslösung. Die dürfte man durchaus vernebeln oder auch einatmen. Ja, und da wollte ich mal fragen, ob das sinnvoll ist oder ob das eigentlich eine Spinnerei ist.
Mm-hmm. Herr Schmidt-Schanasit, was sagen Sie dazu? Die Idee von Kea Bartling ist, ein Luftreinigungssystem zu installieren. Gute Idee?
Ja, Frau Bartling, also vielen Dank für diese Frage. Und ich finde das ganz toll, wie Sie sich da Gedanken machen, quasi den Umgang mit Ihren Kunden noch sicherer zu gestalten. Das ist doch ganz, ganz toll. Zunächst einmal sind diese Grundmaßnahmen, die Sie schon erwähnt haben, wirklich die Basis und das Wichtigste. Dann also die Maske in dem Fall bei Ihnen, Mund-Nasen-Schutz, ja, und eben beim Kunden. Dann müssen wir aber leider etwas differenzieren und da ist es von Fall zu Fall eben unterschiedlich. Wie sind Ihre räumlichen Gegebenheiten? Wie groß ist der Raum? Wie viele Menschen halten sich dort auf? Das sind alles eben Punkte, die letztendlich dafür wichtig sind, um die Frage zu beantworten, ob Aerosole dann sozusagen eine kritische Rolle spielen können. Und dann kommen wir letztendlich zu diesen Maßnahmen. Und da gibt es eben ganz, ganz verschiedene, ganz einfache, dass ich einfach für eine Durchlüftung sorge. Das heißt keine Umwälzung der Luft, sondern wirklich eine Durchlüftung. Das reduziert sozusagen das Risiko schon deutlich, weil dann die Aerosole natürlich auch stark verdünnt werden. Und dann gibt es eben noch zusätzliche technische Maßnahmen. Also wir am Labor haben natürlich ein hoch ausgefeiltes Filtersystem mit diesen HEPA-Filtern. Das wäre jetzt, glaube ich, für Ihr Studio etwas zu umständlich. Dann kenne ich das aus Theatern auch, dass Sie bestimmte Vernebler einsetzen, die dann zu einer Desinfektion führen. Also ich glaube, das führt alles zu weit. Und auch diese kleine Apparatur, die Sie jetzt dort im Blick haben, die kenne ich natürlich nicht von den Spezifikationen her. Insofern kann ich dazu wenig sagen. Aber ich würde mal sagen, bleiben Sie realistisch, verhältnismäßig, wenn Sie für Durchlüftung sorgen können oder der Raum groß genug ist, sind das schon ganz wichtige Sachen und Sie sind dort ja auch nur zu zweit. Sie wissen, wann wer bei ihm im Studio war. Das sind schon mal ganz wichtige Sachen und benutzen Sie bitte auch noch zusätzlich die App. Und ich glaube, dann müssen Sie sich über so eine kleinen Zusatzgeräte, wo man nicht weiß, ist das jetzt wirklich sehr hilfreich, Gedanken machen. Sondern bleiben Sie einfach realistisch und setzen Sie das um, was auch eben möglich ist.
Hm. Frau Bartling, haben Sie die App?
Nein, die App habe ich tatsächlich nicht.
Warum noch nicht installiert oder möchten Sie sie grundsätzlich nicht installieren?
Ja, ich bin da irgendwie nicht so für, so aus Datenschutzgründen und ich habe irgendwie ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Also der erste Lockdown, der war halt echt heftig, so überhaupt nicht mehr arbeiten zu dürfen von jetzt auf gleich und da auch irgendwie gar keinen Ausgleich zu bekommen. Und Ja, wir haben zu Hause Ferienwohnungen, da durften wir auch von jetzt auf gleich irgendwie überhaupt nicht mehr arbeiten und keine Einnahmen haben. Und ich hatte irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst, wenn ich die App habe und irgendjemand anders hat sich irgendwo Corona eingefangen und läuft bei mir nur am Shop vorbei, so ungefähr. Ach, der war ja auch noch bei Kea und die darf jetzt auch noch mal in Quarantäne oder so. Also ich sehe nicht so, also den Vorteil für die Masse sehe ich, aber für mich im Einzelnen sehe ich da nicht so den Vorteil.
Weil sie auch ein bisschen Panik dann bekommen könnten unter Umständen. Sie wollen das gar
Ja, ich
nicht
hätte
wissen.
ehrlich gesagt Angst,
Ja.
dass ich meinen Laden
Ja.
einfach mal so prophylaktisch schließen muss, so fürs Wohl der Masse. Und ja, das kann ich mir jetzt nicht leisten, nochmal wieder schließen zu müssen, so,
Frau
ja.
Reimann, welche
Also ich.
Rückmeldungen? Ja, Herr Schmidt-Schanasit?
Also ich kann das absolut nachvollziehen, Frau Bartling, aber die App soll ja genau das verhindern. Und wir haben ja gesehen, diese ganzen schädlichen Nebenwirkungen dieses generellen Lockdowns. Und genau das ist jetzt eine Maßnahme, um das alles zielgerichteter zu machen. Und haben Sie bitte keine Angst. Es wird natürlich dann nochmal eine besondere Bewertung der Amtsärzte, der Gesundheitsämter vorgenommen. Es wird ja jetzt nicht aufgrund von einem App-Signal sozusagen der Laden geschlossen. Also da müssen Sie bitte wirklich keine Angst haben. Sehen Sie es einfach als ein smartes zusätzliches Hilfsmittel, damit genau diese sozusagen allgemeinen Maßnahmen, die eben große Nebenwirkungen haben, eben nicht mehr kommen müssen. Also ich würde das eher positiv sehen und eher auch in Ihrer Situation dann hilfreich.
Frau Reimann.
Okay. Ich finde, das ist nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil es ist kein Automatismus, dass wenn Sie dann eine Meldung von der App oder auf die App irgendeine Warnmeldung gibt, dass Sie dann in Quarantäne müssen, sondern das muss mit dem Gesundheitsamt dann besprochen werden, das muss nachverfolgt werden. Und wenn das Gesundheitsamt dann eine Quarantäne veranlasst, dann haben Sie auch Anrecht auf entsprechende Gelder des Infektionsschutzgesetzes. Aber auch nur dann, um das klar zu sagen.
Welche Rückmeldungen, Frau Reimann, bekommen Sie von den Gesundheitsämtern bisher überhaupt im Hinblick auf die App?
Also es ist so, dass ich glaube 300 solcher Meldungen überhaupt über die App erst gekommen sind. Es war ja so, dass man ohnehin erst mal ein paar Stunden online sein musste, um überhaupt da Meldungen empfangen zu können. Das läuft jetzt alles erst an. Aber das ist natürlich wichtig, dass es die Verbindung auch zum lokalen Gesundheitsamt gibt.
Frau Bartling, Ihre Frage ist beantwortet?
Ja, die sind beantwortet. Dankeschön.
Keine Angst vor der App. Danke für den
Ja.
Anruf aus Ostfriesland. Und ich würde gerne, weil Frau Bartling auch schon erzählt hat, dass sie natürlich auch eine Maske trägt in ihrem Tattoo-Studio, auf die Masken allgemein kommen. Herr Schmidt-Schanasit, am Anfang haben Sie eine flächendeckende Maskenpflicht kritisch gesehen. Ist das immer noch Ihr Standpunkt?
Also ich habe den Standpunkt immer noch genau den gleichen. Und das ist ja nicht mein Standpunkt. Das ist ja der Standpunkt der WHO. Und wir als Kooperationszentrum der WHO orientieren uns natürlich auch an den eindeutigen Empfehlungen der WHO. Und wir haben ja nach wie vor in Deutschland keine flächendeckende Masken, sondern genau das, was auch letztendlich empfohlen wird. Das heißt, in kritischen Situationen, dort, wo Abstand halten nicht möglich ist, dann soll die Maske verwendet werden. Weil, und das sieht genau die WHO auch so, und darum sind wir auch sozusagen dort einer Meinung, wenn Sie die Masken auch jenseits dieser kritischen Situation verwenden, kommen Sie einfach, ja, wird es immer schwieriger, die korrekt zu verwenden. Stellen Sie sich vor, Sie müssen 8 Stunden mit so einer Maske rumlaufen, auch in Situationen, die es eigentlich gar nicht erfordern. Insofern ist es hier ganz sinnvoll, die Maske zielgerichtet einzusetzen und dann korrekt zu verwenden. Ja, also das ist letztendlich immer der Punkt gewesen, den auch die WHO gemacht hat. Und dass es einmal diesen, ich sag mal, Wechsel gegeben hat, lag einfach daran, dass man dazugelernt hat, dass eben auch präsymptomatisch oder asymptomatisch das Virus übertragen können. Darum sind wir überhaupt in diese Diskussion gekommen, dass Masken eben natürlich auch im öffentlichen Personennahverkehr und in den Situationen getragen werden, wo es eben sehr eng wird. Ansonsten war ja immer die klare Empfehlung, dass Kranke natürlich zu Hause bleiben oder Kranke eben diesen Mund-Nasen-Schutz tragen. Also ich sehe da überhaupt gar keinen Widerspruch. Die Situation in Deutschland ist so, wie sie die WHO auch empfiehlt und genauso, wie ich sie auch immer gesehen habe. Ja, also der Punkt war immer, nochmal das deutlich zu machen, es ging ja nicht für ein Für und Wider der Maske, sondern die Maske korrekt in den kritischen Situationen einzusetzen. Das ist mein Punkt gewesen.
Also Abstand ist nach wie vor das Entscheidende. Bergen die Masken, Frau Reimann, auch die Gefahr, dass wir uns in falscher Sicherheit wiegen? Dass wir denken, ach, wir haben ja die Maske auf, da brauchen wir nicht so viel Abstand zu halten.
Das ist ja ein Argument, das die WHO auch immer ins Feld geführt hat, dass sie dann auch beobachtet hat, wenn Maske getragen wird, dass dann eben die Handdesinfektion vernachlässigt wird und das mit den Abständen mitunter vernachlässigt wird. Deswegen, ich bin da bei meinem Vorredner, man muss auch die Maske mit einer gewissen Aufmerksamkeit und mit einer Achtsamkeit tragen und wirklich dann sozusagen, wenn es Situationen gibt, wo diese Abstände nicht eingehalten werden können, dann den Mund-Nasen-Schutz tragen, aber dann auch korrekt und so, wie er wirklich getragen werden muss. Weil wir sehen ja auch im Alltagsbild recht bunte und sehr kreative Lösungen mitunter.
Sagen Sie doch nochmal, wie es korrekt getragen werden soll.
Ja, es muss natürlich Mund und Nase bedeckt sein und das ist nicht immer der Fall.
Wie sieht das bei Ihnen im Gesundheitsministerium aus? Haben die alle diese grünen Dinger oder lassen die sich auch individuell was einfallen?
Wir setzen vor allen Dingen wirklich auf Abstand. Wir haben sehr, sehr viele im Homeoffice. Der größte Teil arbeitet im Homeoffice und dadurch machen wir das alles über Skype und Videokonferenzen. Selbst wenn die Leute im Büro sind, werden sie über diese Videokonferenzen zugeschaltet, sodass wir wirklich darauf setzen, weil das meiner Ansicht nach noch sicherer ist als einen Mund-Nasen-Schutz, nämlich wirklich Abstand zu halten.
Welche Maske ist die optimale für Sie? Was würden Sie sagen? Für welche haben Sie sich entschieden, Frau Reimann?
Ich habe mich für so einen textilen Mund-Nasen-Schutz, der vor allen Dingen waschbar ist, entschieden.
Ja. Herr Schmidt-Schanner, was ist die optimale? Gibt es das?
Naja, die optimale ist natürlich die industriell hergestellte, das muss ganz klar sein. Nur da kommen wir dann ja eben in die Bredouille, dass die so erstmal nicht zur Verfügung gestellt werden kann, durch den Staat, also so wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Wir kriegen die glücklicherweise durch unser Institut, also wir haben dort eben eine bestimmte Menge an Masken, die wir dann einsetzen können. Aber genau das Gleiche, was Frau Reimann auch gesagt hat, also solange sich der Abstand einhalten lässt, auch bei uns im Institut, wird keine Maske getragen. Ja, also das ist ganz klar, weil wir natürlich als Virologen, die viel im Labor arbeiten, genau das kennen, wie schwierig das ist, die Maske korrekt länger zu verwenden. Insofern sind wir immer glücklich, wenn wir die Maske nicht verwenden müssen, sondern einfach mit dem Abstand arbeiten. Und ich glaube, das ist genau auch die Verhaltensweise, die draußen jeder befolgen sollte.
Sagt Jonas Schmidt-Schanasit, Virologe, der heute unser Gast ist bei Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit der Gesundheitsministerin des Landes Niedersachsen, Carola Reimann. Und in München wartet Jasmin Malina. Schönen guten Morgen, Frau Malina. Grüß Gott.
Hallo, guten Morgen. Ich habe eine Frage. Thema ist ja die zweite Welle. Ich bin arbeite in der Personalabteilung in einem Unternehmen und bin auch da Corona-Beauftragte. Kümmere mich also um die Schutzmaßnahmen und Informationen der Mitarbeiter. Und ich mache mir schon Gedanken um den Herbst. Also wir waren auch im Homeoffice, die Mitarbeiter. Jetzt gehen wir langsam zurück ins Büro und haben da Schutzmaßnahmen. Wie sieht es aus? Das wäre meine Frage an den Virologen. Was können wir tun, um dem Herbst vorzubeugen? Gibt es da noch andere Maßnahmen? Weil im Moment können wir ja lüften, wir können Abstand halten. Im Herbst sind wir mehr drinnen, wieder auf engerem Raum. Gibt es da Vorschläge, Maßnahmen, die wir ergreifen könnten?
Herr Schmidt-Schanasit, wie sollte Jasmin Malina, wie sollten wir alle uns vorbereiten, damit wir nicht wie die Häschen vor der Schlange sitzen und Angst vor dem Herbst haben?
Ja, also das ist auch wieder eine Frage, die man eben differenziert ja auch betrachten muss. Also es kommt ja ganz auf Ihren Betrieb an, was eben möglich ist. Aber die Grundparameter sind die gleichen wie auch eben im Sommer, außer dass Sie natürlich Schwierigkeiten haben, wenn es sehr kalt draußen ist, da zu durchlüften. Ansonsten geht es immer darum, Abstand zu halten, möglichst wenige Menschen in einem Raum zu haben, wenn es eng wird, die Masken zu verwenden. Also letztendlich das, worüber Sie sich jetzt auch schon die ganzen Wochen Gedanken machen. Und wenn darüber hinaus eben bestimmte Sachen im Herbst nicht möglich sind, in dem Betrieb muss man eben überlegen, ob man wieder verstärkt eben auch ins Homeoffice geht, um diese risikohaften Situationen eben nicht zuzulassen. Aber nochmal, man muss das auch natürlich vor dem Hintergrund des gesamten Infektionsgeschehens sehen. Haben Sie auch sehr viele Gäste zum Beispiel, die aus dem Ausland kommen, die aus Corona-Hotspots kommen? Also das sind alles Fragen, die eine Rolle spielen, um dieses komplexe Bild und vor allen Dingen die komplexe Reaktion auf diese Situation dann eben auch anzupassen. Also es tut mir leid, ich kann jetzt nicht die eine Maßnahme nennen, die im Herbst dazu führen wird, dass sie das quasi das Risiko auf Null senken. Und das muss ich auch nochmal sagen, es geht hier nur um die Absenkung von Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, es können natürlich auch Infektionen im Betrieb auftreten. Und sie müssen dann auch einfach dafür sorgen, dass man dann ganz schnell handlungsfähig ist, um dann eben eine weitere Ausbreitung zu verhindern, eben die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen aus den Gesundheitsämtern gewährleisten.
Frau Reimann.
Ja, Frau Marlina, ich finde vor allen Dingen wichtig, dass Sie sich darauf vorbereiten. Das tun Sie ja auch. Eine ganze Zeit lang hatten alle die Haltung, ach, das geht vorbei, im Sommer ist es wieder weg. Und das Virus wird ja nicht weg sein. Es wird uns eine ganze Weile noch begleiten. Und deswegen ist es sehr wichtig, dann auch sich im Sommer schon darauf vorzubereiten, auf den kommenden Herbst und Winter. Und ich muss ja sagen, wir haben ja jetzt auch erstmal erlebt, wie viel im Homeoffice doch möglich ist. Natürlich nicht alles. Und sicher ist die Kombination von Präsenz und Homeoffice dann eine der besten. Aber ich würde mir wünschen, dass man das auch nicht wieder alles zurückfährt und fallen lässt, sondern jetzt einfach auch Routinen für eine Kombination von Präsenz und Homeoffice etabliert, die es uns dann auch leichter machen, da zu reagieren. Jetzt war das ja sehr spontan. Alle sind, es ist in meinem Haus auch so gewesen, dass wir ganz, ganz viele, wir waren doch gut vorbereitet, wie ich dann festgestellt habe. Und viele konnten von zu Hause arbeiten, auch aus dem Stand schon heraus. Aber dass das gut vorbereitet ist. Und das andere Thema, was ich habe, was ich mir wünsche, was wir jetzt, dass wir im Sommer vorbereiten sollten, was ich in Niedersachsen auch aktuell vorbereite, ist Grippeschutz. Wir sollten darauf vorbereitet sein, auf die Infektionslage insgesamt. Und ich wünsche mir, dass die Grippeschutzimpfung stärker genutzt wird, um eben die Influenza schon mal auch in Schach zu halten und da nicht noch eine Kombination von Corona und Influenza vielleicht im Herbst erleben zu müssen. Und da haben die Betriebe natürlich die Möglichkeit, mit ihren Betriebsärzten und mit dem betriebsärztlichen Dienst Angebote an ihre Beschäftigten zu machen, sodass es einfach leichter ist. Es ist ja ohnehin so, dass das Teil der Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung ist. Aber wir wissen alle, viele sind nicht geimpft, weil es eben dann doch zu mühsam ist, den Hausarzt oder die Hausärztin aufzusuchen. Und ich würde mir wünschen, dass auch die Unternehmen dann Angebote an ihre Beschäftigten machen, wo man dann sich einfach impfen lassen kann.
Frau Marlina, haben Sie das schon auf dem Schirm, die Grippeschutzimpfung, und schon mit in der Vorbereitung?
Also wir machen jedes Jahr, aber das war ein sehr guter Tipp. Das können wir ja jetzt dann schon auch mit unserem Betriebsrat abstimmen und auch noch frühzeitig die Mitarbeiter dann vorbereiten. Das war also nochmal ein sehr wichtiger Gedanke.
Mich würde bei Ihnen noch interessieren, welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit Homeoffice? Funktioniert das gut bei Ihnen und sagen Sie ja, gerne weiter Herbst, Winter, Frühjahr?
Ja, also bei uns gab es schon immer Homeoffice. Es wurde aber nicht so genutzt und wir sind wirklich von einem auf den anderen Tag ins Homeoffice. Die Infrastruktur, die IT-Infrastruktur, also dass wir stabiles Netz haben und viele Skypes machen können, war super schnell umgesetzt. Also bei uns hat es, wir selber, die Personalabteilung auch, hat vom Homeoffice gearbeitet und das hat sehr gut geklappt und wir werden es auch beibehalten. Es wird wahrscheinlich auch eine Policy, also eine Vereinbarung geben, dass Mitarbeiter dann auch einen Anspruch haben, weiterhin im Homeoffice zu arbeiten. Mhm. Was halt schwierig war, war für unsere Eltern, die also Kinder haben, schulpflichtige Kindergartenkinder, das war immer ein Thema und war auch problematisch. Weil nur weil ich im Homeoffice arbeite, heißt es ja nicht, dass meine Kinder versorgt sind. Und das war das größere Problem.
Ja, Herr Schmidt-Schanasit, Kita geschlossen, Schulen geschlossen. Gerade auch in Gütersloh nach der Geschichte nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies. Als Tönnies dann beziehungsweise der Kreis Gütersloh zum Hotspot wurde, waren die Schulen wieder zu. Zu schnell falsch reagiert, richtig reagiert? Wie ist Ihre Meinung?
Ich möchte da gar keine Wertung abgeben, sondern prinzipiell nochmal diesen ganz wichtigen Punkt herausstellen, dass diese Epidemien oder die Corona-Pandemie ist sozusagen als gesellschaftliches oder soziales Phänomen zu verstehen und darf nicht rein biologisch-medizinisch betrachtet werden. Das ist ganz wichtig, weil sich danach eben auch die wirksamen Präventionsmaßnahmen richten. Also nicht nur der Blick durch die virologisch-epidemiologische Brille. Wir haben einmal die Grundrechte, ganz wichtig. Dann haben wir Wissen, Ausbildung. Dort spielt die Frage der Kitas, der Schulen eine entscheidende Rolle. Und als vierten Baustein die Ökonomie. Und das muss alles betrachtet werden. Und nur wenn man man das alles betrachtet, kann man effektiv in dieser Pandemie letztendlich Maßnahmen ergreifen? Und die Schulfrage gehört dazu. Insofern ist die Frage jetzt an den Virologen alleine eben gar nicht zu beantworten. Und letztendlich ist die Frage ja auch durch die Politik mittlerweile beantwortet worden, dass die Schulen, die Kitas eben gerade auch nach den Sommerferien aufmachen. Und die Frage an die Virologen, an die Labormediziner ist eigentlich eine ganz andere. Wie können wir den Betrieb sicher machen mit unseren Testen? Wer muss wie getestet werden? Haben wir genügend Teste? Das ist die Frage, die uns jetzt beschäftigt. Ja? Weil es besteht, glaube ich, kein Zweifel daran, dass das eine ganz schwierige Situation für viele Kinder gewesen ist und gerade auch für die Eltern, die im Homeoffice sich dann auch noch um die Kinder kümmern mussten. Also Sie sehen, ich habe da noch ein etwas differenziertes Bild und noch mal ganz kurz, bevor ich es vergesse, bevor die Frau Marlina aus der Leitung ist, Influenza, ganz wichtig, also die Grippeschutzimpfung, bitte vergessen Sie nicht auch gerade bei Risikopatienten noch die Pneumokokkenimpfung und die Impfung gegen Keuchhusten. Das sollte der Betriebsarzt auch gleich mit entsprechend überprüfen.
Können Sie noch mal sagen, warum Keuchhusten?
Na, das sind letztendlich Erkrankungen. Wenn die zusammenkommen mit dieser Coronavirus-Infektion, dann hat man natürlich das Risiko auch für einen schweren Verlauf. Und zum anderen können sie mit einer ähnlichen Symptomatik auftreten. Das ist das, was Frau Reimann auch meint. Und gerade in so einer kritischen Pandemiesituation ist es hier sinnvoll, dass wir die Erkrankungen, die impfpräventabel sind, reduzieren, damit wir da nicht erst in den Verdacht geraten, oh, oh, das könnte eben Corona sein. Ne? Und das hilft eben massiv, quasi, dass wir uns dann noch mehr auf Corona fokussieren können, die Gesundheitsämter noch stärker sich auf Corona fokussieren können und vor allen Dingen eine Überlastung der Krankenhäuser vermieden wird. Das ist hier immer das Entscheidende. Und ich hatte ja schon am Anfang darauf hingewiesen, wir müssen eben diese asymptomatischen Infektionen, leichten Infektionen von den wirklich schweren Infektionen unterscheiden und das auch in der Bevölkerung so darstellen, damit hier der Blick auch nochmal geschärft wird.
Frau Marlina, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf aus München.
Danke Ihnen und einen schönen Tag.
Danke, einen schönen Tag. Und da war sie schon weg. Frau Reimann, nochmal Stichwort Kitas, Stichwort Schulen. Niedersachsen ist wie vorbereitet?
Wir haben einen Stufenplan und haben das jetzt schon aus der Notbetreuung, eine erweiterte Notbetreuung, gehen in einen Fastregelbetrieb sozusagen. Wir hatten ja ohnehin ganz zu Beginn schon einen Stufenplan erarbeitet, um eine Perspektive zu geben und da über 4-5 Stufen wieder in einen Corona-Alltag peu à peu und so vorsichtig und so umsichtig wie nötig und aber so weit wie möglich zu kommen. Und Kitas und Schulen waren natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich will das nochmal sagen, da haben die Familien und vor allen Dingen die Frauen einen unglaublichen Job gemacht. Die haben diese ganze Situation geschultert. Und das finde ich, ist immer nochmal wichtig zu betonen, weil immer wird über Familien geredet. Ich habe die Wahrnehmung, dass es vor allen Dingen die Mütter waren, die das gewuppt haben. Und jetzt arbeiten wir auch differenzierter bei so Ausbrüchen. Ich will zum Beispiel nennen, wir hatten ja auch einen Ausbruch in einem Schlachthof in Wildeshausen. Da sind wieder Kinder von Arbeitern dann auch getestet worden, und weil sie Kontaktpersonen waren und die waren tatsächlich infiziert. Das hat aber eben dann auch nicht dazu führen müssen, dass die ganze Schule geschlossen wird, sondern das hat man dann in dem Nachbarlandkreis so geregelt und gelöst, dass man dann einzelne Klassen in Quarantäne und die eben dann von der Schule freigestellt hat, aber nicht die ganze Schule, um nicht wieder wirklich einen weiteren Landkreis dann und deren Familien mit solchen Belastungen aufzuerlegen. Ja, genau.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch über das Coronavirus, das zwar unsichtbar ist, aber es ist nach wie vor aktiv und es ist unberechenbar. Und deshalb fragen wir heute, wie berechtigt ist die Sorge vor einer zweiten Welle? Conny Gliese ruft uns an aus Hamburg. Guten Morgen, Frau Gliese.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Erstmal möchte ich mich bei Ihnen für diese Sendung bedanken. Das finde ich also ganz klasse, weil es tauchen ja immer mal wieder Fragen auf. Es gibt ja immer wieder neue Erkenntnisse. Und da finde ich das total super, dass Sie sowas machen.
Das freut uns, danke.
Ich habe zwei Fragen. Das eine, ich habe im April eine Covid-19-Infektion durchgemacht, ohne Krankenhaus zum Glück. Deswegen die Frage, gibt es inzwischen einen zuverlässigen Antikörpertest? Ich frage deswegen, weil ich einen chronischen Husten habe und natürlich einfach gerne wissen möchte, bin ich da jetzt gefeit oder wie muss ich diesen Husten betrachten?
Frau Gliese, die Gesundheitsministerin des Landes Niedersachsen, Carola Reimann, hat sofort den Daumen gehoben, als sie diese Frage gehört hat. Frau Reimann.
Ja, es gibt verlässliche Antikörpertests mittlerweile. Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt hat auch verschiedene Testvarianten gecheckt und getestet. Und wir bieten diesen Test auch an alle die vom Gesundheitsamt auch dann geschickt werden. Und wir haben eine Teststrategie, wo wir auch die Tests immer weiter ausweiten, auch diese PCR-Tests. Und eine Teststrecke und ein Bereich ist eben, dass wir das Menschen anbieten, die in Altenheimen Beschäftigte vor allen Dingen, in den Altenheimen, die ja leider auch zum Teil Infektionen haben, durchmachen müssen. Da hatten wir ja auch leider viele Todesfälle und mussten dazu wirklich schwierigen Maßnahmen greifen. Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, muss man sagen, so Besuchsverbote dann zu erhängen. Das ist schwer. Das haben wir alles wieder gelockert. Und ein Teil der Teststrategie in Niedersachsen ist, dass wir den Pflegeheimen, die so eine Infektion durchgemacht haben, dann einen Test anbieten. Was leider noch nicht klar ist, und das könnte der Virologe noch viel besser sagen als ich, ist, ob ein Antikörpertiter dann auch tatsächlich einen Schutz darstellt und wenn ja, wie lange. Und das ist etwas, was wir dann auch, wo wir hoffen, auch Erkenntnisse dazu zu gewinnen, weil das leider heute noch keiner zusagen kann, dass wenn man eine Infektion durchgemacht hat und tatsächlich auch einen Antikörpertiter festgestellt werden kann, dass dieser Titer auch tatsächlich schützt.
Was sagt der Virologe Jonas Schmidt-Schanasit dazu?
Ja, der Virologe sagt, dass das so sein kann. Also wir haben Daten, dass eben nach durchgemachter Infektion Antikörper nachgewiesen werden und dann ein Schutz besteht, zumindest für einen kurzen Zeitraum. Da werden jetzt die Studien auch weiter fortgeführt, wie lang dieser Schutz denn bestehen kann. Also wie gesagt, die Möglichkeit besteht und ich möchte das auch nochmal unterstützen. Es gibt mittlerweile sehr gute Antikörpertests. Wir erwähnen ja, glaube ich, jetzt keinen Testhersteller, das ist ganz wichtig, aber es gibt sie und man sollte sie genauso, wie Frau Reimann das auch gesagt hat, gerade in diesen Situationen Altenpflegeheimen einsetzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier ist besonders wichtig, dass wir dort Geld in die Hand nehmen, Ressourcen in die Hand nehmen, um einen Schutz letztendlich der Bewohner, aber eben auch des Pflegepersonals zu gewährleisten. Das finde ich ganz toll, so wie das in Niedersachsen jetzt dann eben auch gemacht wird.
Mhm. Frau Gliese, Sie hatten zwei Fragen. Wie ist die zweite?
Ja, also hierzu nochmal die Frage, ich arbeite nicht in dem Bereich, aber wie komme ich als Privatperson daran? Ich wohne in Hamburg. Das andere ist, das trifft jetzt das Thema Altenheim. Meine 95-jährige Tante wohnt im Altenheim und da habe ich jetzt gerade eine Mail bekommen, dass für Besuche, die ja Gott sei Dank wieder möglich sind und wo dann auch auf Abstand geachtet wird und pipapo, das ist ja alles wunderbar, dass da kein Mund-Nasen-Schutz mehr als ausreichend angesehen wird, sondern dass jetzt neu dazu aufgefordert wird, sich eine FFP2-Maske zu besorgen dafür. Das erschließt sich mir nicht ganz, wenn sowieso auf Abstand geachtet wird und überwiegend die Besuche draußen stattfinden. Und das andere ist, ist da nicht die Gefahr, wenn man zum Beispiel eine Maske mit Ventil benutzt, das ist ja ein Ausatmenventil, das heißt, ich würde alles rausatmen, was ich an Viren in mir habe, sofern ich welche habe, und das wäre dann ja wieder überhaupt kein Schutz für die Bewohner. Können Sie dazu was sagen? Ich verstehe es nicht, warum jetzt solche Regel gemacht wird.
Herr Schmidt-Schanasit.
Also ich verstehe es auch nicht. Sie haben das hervorragend sozusagen dargestellt. Es erschließt mich, diese Situation erschließt sich mir nicht, genauso wie sich Ihnen auch nicht erschließt. Man müsste da wirklich auch nochmal genau hinschauen, wie ist die Situation, was sind jetzt letztendlich die Ursachen, dass man dazu geraten hat. Ich weiß auch nicht, dass es da eine generelle Verordnung gäbe, aber vielleicht kann Frau Reimann dazu etwas sagen. Und zum anderen, wird jetzt von Ihnen erwartet, diese FFP2-Masken zu besorgen oder werden die zentral zur Verfügung gestellt vom Heim? Also das sind auch Fragen, die mich jetzt umtreiben würden. Aber prinzipiell stimme ich Ihnen zu, ich kann es jetzt erstmal nicht nachvollziehen, diese Regelung.
FFP2-Masken sind diese weißen mit dem...
Mit dem Ventil, genau wie die genau. Hörerin das beschrieben hat, sozusagen, sie schützen sich selbst, aber eben nicht andere. Ne? Dadurch, dass sie durch das Ventil ausatmen, sie können da alles sozusagen rauspusten, aber sie haben selbst einen eben höheren Schutz. Bei dem normalen Mund-Nasen-Schutz geht ja oben, unten, rechts alles sozusagen raus und rein. Das ist ja wirklich letztendlich nur ein Spritzschutz, ne? Also wo die Tröpfchen letztendlich aufgefangen werden. Und ja, bei der FFP2-Maske ist das schon ein bedeutend besserer Schutz für einen selbst.
Frau Reimann, nun sagt das Altenheim in Hamburg, aber ihr müsst die tragen. Da habt ihr Pech, wenn ihr das jetzt nicht respektiert. Und dann kann Frau Gliese ihre Tante, ihre 95-Jährige, nicht besuchen. Also welche Handhabe hat man?
Also ich würde empfehlen, da mit dem Gesundheitsamt nochmal und dem, mit der Einrichtung Kontakt aufzunehmen. Die Länder haben Verordnungen erlassen, die da eben auch Betretungsverbote eine Zeit lang hatten und dann eben auch wieder Möglichkeiten eröffnet haben, mit Hygienekonzepten zu arbeiten. Das haben wir in Niedersachsen so gemacht, das haben aber auch alle anderen Bundesländer in ähnlicher Art und Weise gemacht. Wichtig ist das Hygienekonzept und wenn ich Frau Gliese richtig verstanden habe, ist ja auch so eine Möglichkeit von so einem Gartentreffen und so einen Außenkontakt möglich. Da ist da dann auch ohnehin, also zur FFP2-Maske ist ja auch alles gesagt worden, das ist nicht sinnvoll. Es gibt Einrichtungen, die gehen in Räumlichkeiten, wo man durch eine Scheibe getrennt ist. Es gibt eine Möglichkeit, über Balkone zu kommunizieren. Da sind auch wirklich ganz kreative Lösungen gefunden worden, um den Abstand leichter für alle einhalten zu lassen. Weil das war wirklich eine der schwersten Entscheidungen, die ich zu treffen hatte. Wir hatten einen großen Ausbruch in Wolfsburg in einem im Altenheim mit vielen Toten. Und wir haben dann eben sehr darauf dringen müssen, dass es wirklich Hygienekonzepte gab und gibt und dass sie entwickelt werden, wenn sie nicht da sind. Und jetzt ist das aber alles auf einem sehr, sehr guten Weg, wie ich finde. Und das ist jetzt leider wieder so eine Ausnahme. Da müssen Sie wirklich mit dem Gesundheitsamt, mit der Behörde vor Ort nochmal Kontakt aufnehmen. Und zum anderen Teil der Frage, was mit dem Antikörpertest ist, da würde ich Sie bitten, mit Ihrem Arzt zu sprechen. Im Moment ist es noch nicht Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Das hatten wir mit dem Bundesgesundheitsminister schon mal erörtert, ob das nicht auch möglich sein könnte. Ich gehe davon aus, dass das in der Perspektive demnächst auch so sein wird. Mhm. Aber zurzeit ist das noch nicht so. Und der würde dann auch den Test veranlassen, weil es braucht ja dazu auch eine Blutabnahme.
Frau Gliese, ich hoffe, das hat geholfen.
Ja, erstmal schon. Also ich hatte mit meiner Hausärztin Ende April darüber gesprochen und zu der Zeit sagte sie mir auch, dass das so um die 20 Euro und man müsste das selber zahlen, diese Antikörpertest. Und zu der Zeit hieß es aber auch, der wäre nicht sicher, dass er wirklich gegen dieses SARS-CoV-2 Antikörper anzeigt, da es ja auch andere Coronaviren gibt. Aber das freut mich natürlich zu hören, dass es inzwischen da sicherere Tests gibt.
Wir haben uns gefreut, dass Sie angerufen haben, Conny Gliese aus Hamburg, und freuen uns über weitere Anruferinnen und Anrufer unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Sie können uns auch eine Mail schicken, gespräche@deutschlandfunkkultur.de. Beim Friseur und im Restaurant hinterlassen wir unsere Kontaktdaten. Wir tragen Maske und halten Abstand. Und die allermeisten verkneifen sich auch immer noch Händeschütteln und Umarmungen. Reicht das, um eine zweite Corona-Welle zu verhindern? Wann können wir mit einem Impfstoff rechnen? Und was nützte es, wenn Deutschland sozusagen clean wäre, aber die Zahl der Neuinfektionen in Brasilien, in den USA, im Iran und überhaupt in der Welt steigen würde? Das ist unser Thema heute bei Deutschlandfunk Kultur. Und unsere Gäste sind die Gesundheitsministerin des Landes Niedersachsen, Carola Reimann, und Professor Jonas Schmidt-Schanasit, Virologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Es hat inzwischen, Herr Schmidt-Schanasit, viele Fragen gegeben im Hinblick auf die Masken. Und wenn ich das richtig sehe, hat Heinrich Legewy aus Berlin auch eine Frage dazu. Schönen guten Morgen, Herr Legewy.
Schönen guten Morgen in die Runde.
Ich sehe nur das Stichwort Maske bei Ihnen.
Ja, das Stichwort Maske. Ich wollte gerne noch mal zurückkommen. Sie haben das am Anfang kurz erwähnt. Aber da gibt es ja sehr unterschiedliche Masken. Erstmal die Community-Masken und dann die FFP2 und FFP3-Standards. Und neuerdings gibt es eine von der ETH Aachen und der Humboldt-Universität entwickelte Maske, die mit einer ionisierten Schicht versehen ist, sodass Viren inaktiviert werden sollen, die darauf liegen. und die ein halbes Jahr benutzt werden kann. Also ich hätte die Frage an den Virologen, was hat es auf sich mit diesen unterschiedlichen Standards? Und außerdem, wie sieht es aus? Die Atmung ist ja oft behindert. Wie sieht es aus mit den Masken, die auch einen Filter haben, durch die man besser atmen kann?
Mhm. Herr Schmidt-Schalasit.
Ja, das war jetzt ein ganzes Potpourri an verschiedenen Fragen, aber ich bin Ihnen sehr dankbar und jetzt gerade auch über die neue Information, die ich auch noch so gar nicht gehört hatte, dass eben die Humboldt-Universität und die Universität Aachen diese neue Maske entwickelt haben. Das geht doch in eine gute Richtung. Wenn dort wirklich eine Inaktivierung sozusagen der Viren stattfindet, ist das schon mal ein großer Vorteil, gerade wenn die Masken auch länger benutzt werden können. Weil was wir ja im Alltag sehen, ist, dass eben doch ein nicht geringer Anteil der Menschen die Masken leider eben nicht korrekt benutzt. Das ist jetzt gar kein Vorwurf. Es ist einfach nicht trivial, Masken korrekt zu benutzen. Und jeder kleine sozusagen Baustein, der dazu hilft, das sicherer zu machen, dass Viren inaktiviert werden, wenn ich die eben außen anfasse, was ich eben normalerweise ja nicht machen sollte, wenn ich die mir quasi unters Kinn ziehe und so weiter. Also das ist doch ein gutes Vorgehen. Insofern finde ich das ganz toll, diese neue Information. Ansonsten richtet sich natürlich die Verwendung der unterschiedlichen Masken immer nach der Situation, in der sie sich befinden. FFP2, FFP3 ganz klar eben im Krankenhaus, im Pflegeheim, wo sich eben die medizinischen Fachkräfte, die Ärzte schützen müssen, damit sie sich selber nicht infizieren.
Können Sie dir nochmal beschreiben, Entschuldigung, Herr Schmidt-Schalasit, einfach nochmal bitte für uns Laien beschreiben, wie sehen die aus, ja. FFP2 und 3?
Ja, das sind letztendlich Masken, die wesentlich enger anliegen, quasi ja sehr dicht sind und wo sie durch einen Filter atmen, der letztendlich diese Viren und Bakterien sehr, sehr, sehr gut herausfiltert zu 99%, dass quasi eine Infektion über die Atemwege ausgeschlossen werden kann. Diese Masken verwenden wir zum Beispiel bei uns auch in einem gewissen Hochsicherheitsbereich, um uns letztendlich vor Infektionen zu schützen. Und das, was aber die meisten Bürgerinnen kennen, eben der normale Mund-Nasen-Schutz, das ist ja quasi mehr ein Spritzschutz, den Sie sich quasi vor Nase und Mund hängen, damit die Tröpfchen, die Sie beim Sprechen eben nach außen geben, nicht so weit fliegen. Die Aerosole, die beim Sprechen oder beim Singen entstehen, können natürlich, und das wissen Sie, wenn Sie diese Maske jetzt regelmäßig benutzen, an den Seiten entweichen. Und genauso können natürlich auch Aerosole aufgenommen werden. Also der Eigenschutz ist bei diesem Mund-Nasen-Schutz sehr, sehr gering. Es geht hier eigentlich darum, andere vor den eigenen Tröpfchen zu schützen. Und man muss das auch hier nochmal differenziert sehen. Die Augen sind da mal komplett ausgenommen. Das heißt, denken Sie immer bitte daran, dass Maske auch sozusagen den Abstand nicht ersetzt. Die Augen können auch Eintrittspforte sein für diese Erreger. Und hier wäre es natürlich auch immer günstig, wenn man natürlich auch die Augen entsprechend noch schützt. Aber wie gesagt, das geht dann jetzt schon sehr ins Detail. Das war nochmal so ein Überblick. Und ich bin dem Hörer, Herrn Steyer, sehr, sehr dankbar, dass er auch nochmal diese neue Entwicklung quasi in der Forschung aufgeworfen hat, was die Masken betrifft.
Danke für die Erklärung. Herr Legewi, ist bei Ihnen alles angekommen oder weitere Nachfragen?
Vielen Dank. Aber ich meine, diese FFP2, FFP3, Masken sind ja heute in den meisten Apotheken schon zu kaufen. Und ich wundere mich nur, ich wollte das nur mal weitergeben, weil ich das einen Skandal finde, dass die Apotheken die ohne jede Gebrauchsanweisung rausgeben. Ich verstehe das überhaupt nicht. Jedes Medikament hat einen langen Waschzettel mit allen möglichen aus rechtlichen Gründen und die packen die in die Tüte und da ist keine Beschreibung dabei. Wie sollen die Leute die vernünftig dann benutzen, wenn da keine Hinweise sind?
Frau Reimann, für Sie wahrscheinlich auch nochmal ein Appell.
Ja, das ist ein guter Hinweis, ja. Das kann man mit der Apothekenkammer mal bereden, dass da eine Beratung und auch nochmal ein Hinweis passiert. Ja, bitte.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Herr Legewi, ich möchte mal ganz kurz sagen, vielen, vielen Dank für diesen Einwurf, weil genau das ist auch die Kritik, die ich oder auch die WHO eben äußere. Wir müssen ja die Leute auch im richtigen Umgang schulen und das kann eine entsprechende Anweisung sein, gerade wenn es eben um FFP2 und FFP3 geht, die ja eigentlich für das medizinische Fachpersonal vorgehalten werden soll. Also hier sehe ich es auch kritisch, dass das quasi einfach so verteilt wird, Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu.
Vielen Dank für diesen Anruf, Heinrich Legewie aus Berlin. Und Anna Heinzeller aus München schreibt: Ich halte mich so gut es geht an die allgemeinen Hygienebestimmungen wie Maske tragen, Abstand halten und Hände waschen, weil ich denke, dass ich so meinen Beitrag dazu leisten kann, eine zweite Welle zumindest flach halten zu können. In den öffentlichen Verkehrsmitteln ist es oft sehr schwierig und unangenehm. Da würde ich mir wünschen, dass meine Mitmenschen vor allem das Maske tragen wieder ernster nehmen würden. Im Moment sehe ich vermehrt Mitfahrerinnen und Mitfahrern aus allen Bevölkerungsgruppen. Es ist wirklich nicht nur die Jugend, sagt Frau Heinzeller, die ihre Maske unter der Nase tragen. Frau Reimann, stellen Sie das auch fest, so eine zunehmende Nachlässigkeit oder wo man so denkt, ach, ich habe jetzt einfach keine Lust mehr. Also man sieht es den Leuten an, dann hängt die Maske halt irgendwo, weil sie denken, nützt aber auch nichts.
Ja, ich sehe das ja auch und beobachte das auch. Und das ist ja auch nicht leicht. Wir haben das ja auch schon jetzt mehrfach angesprochen. Mhm. Es ist natürlich schon auch eine zusätzliche Belastung, so eine Maske ordnungsgemäß zu tragen. Aber sie schützt eben das Gegenüber. Und deshalb immer da, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, sollte ein Mund-Nasen-Schutz wirklich korrekt getragen werden. Und das gilt eben sehr für den öffentlichen Personennahverkehr. Aber da habe ich die Beobachtung auch. Und es sind nur die ausgenommen, das will ich nochmal sagen, man kann sich das ärztlich bestätigen lassen. Es gibt ja Menschen, die Erkrankungen haben, sodass das nicht möglich ist, so einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Aber alle anderen sollten bitte aus Höflichkeit und Rücksicht den anderen gegenüber einen solchen Mund-Nasen-Schutz tragen.
Franz Josef Runge ruft uns an aus Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen, Herr Runge.
Schönen guten Morgen. Ich grüße Sie.
Ihr Stichwort auch die Maske? Oder was treibt Sie um?
Ja, mich treibt das ja schon lange um, weil ich über 30 Jahre lang in der Schadstoffbranche gearbeitet habe, als Bauleiter und Planer.
Und, da war Maske tragen obligatorisch, vermute ich mal.
Ja, und zwar war auch die Kenntnis, ähnlich wie im medizinischen Bereich, die Kenntnis, wie sind Masken qualifiziert, wie gehe ich damit um, war natürlich Dauerthema und wird immer bleiben. Aber eine Anmerkung, die ich machen wollte, ist, dass eine FFP2-Maske ein Auslassventil hat. Ja, darüber reden wir aber nicht. Und die FFP2-Maske hat kein Auslassventil, und da knüpfe ich an die vorherige Anruferin an, die einen Fall aus dem Altersheim berichtete. Also eine FFP2-Maske vorzuschreiben ist absolut sinnvoll. So, ich vermisse von der Politik, vom medizinischen Dienst oder von mir aus auch von den Polizeigewerkschaften oder anderen, von den Berufsgenossenschaften, dass einer mal hingeht und den Auftrag erhält, aus der Politik, aus den Gesundheitsministerien, mal eine Grafik zu machen, die für jeden verständlich diese Maskentypen mal darstellt, kurz beschreibt. Mhm. Und dass wir eben mal tatsächlich aus diesen südkoreanischen Seoul-positiven Erfahrungen lernen, dass also so Piktogramme, dass solche kurzen Piktogramme, dass die erstmal den Leuten sehr hilft, überhaupt zu sagen, was brauche ich denn eigentlich, ne? Und worüber reden wir denn, ne? Weil es gibt verschiedene Klassifizierungen, verschiedene Bezeichnungen der Masken. Das ist für einen sogar für einen Mensch in der Schadstoffbranche ist das schon viel zu komplex, der da arbeitet als kleiner Angestellter, als kleiner Arbeiter. Deswegen, warum nicht mal ein Piktogramm entwerfen, wo man sagt, so, das meinen wir, wenn wir darüber reden, und das ist das, wo wir darüber reden, was Normalbevölkerung an sogenanntem Mund-Nasen-Schutz machen soll.
Herr Runge, schöner Impuls. Mich würde interessieren, was die Ministerin dazu sagt, Frau Reimann.
Das ist eine sehr gute Anregung. Meines Wissens ist aber schon auch etliches Informationsmaterial da bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, auch in den einzelnen Landesministerien. Wir haben auch noch mal was in leichter Sprache und auch in anderen, also nicht Deutsch, sondern auch dann in Rumänisch, Bulgarisch, in Polnisch, in Englisch natürlich als Informationen da. Aber ich gehe dem nochmal nach, weil das natürlich möglichst einfach, aber trotzdem eingängig und differenziert sein soll.
Danke für die Idee, Franz Josef Runge aus Nordrhein-Westfalen. Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies wurde der Kreis Gütersloh zum Hotspot und zu den Bundesländern, die ein Beherbergungsverbot für Menschen aus dem Kreis Gütersloh und Warendorf beschlossen haben, gehörte auch Niedersachsen. Und deshalb freue ich mich, dass die Gesundheitsministerin Carola Reimann heute unser Gast ist bei Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit dem Virologen Jonas Schmidt-Schanasit. Denn Frau Reimann, natürlich kann ich fragen, warum haben Sie gesagt, nö, aus dem Kreis Gütersloh und Warendorf möchten wir lieber keine Gäste haben?
Ja, wir haben sehr, sehr gerne Gäste, aber das Virus reist mit und das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Wir werden mit der nächsten Verordnung das auch wieder für Warendorf lockern. Aber da, wo so hohe Inzidenzen da sind in dem jeweiligen Kreis und wo eben nicht ausgeschlossen wird, das ist nach wie vor so, dass es auf die Normalbevölkerung außerhalb des Unternehmens übergegangen ist, da war Vorsicht angesagt und ich möchte, dass man so sicher und so sorglos wie möglich an unserer Küste Urlaub machen kann und in allen schönen Orten in Niedersachsen. Und deshalb haben wir gesagt, bitte, es braucht ein ärztliches Attest und wer einen entsprechenden Nachweis liefern kann, dass er gesund ist, kann auch gerne kommen.
Und den Vorwurf der Stigmatisierung weisen Sie zurück?
Ja, das geht nicht darum, Menschen zu stigmatisieren, aber es geht darum, diese Infektionsketten abzubrechen und die Verbreitung des Virus wirklich so effizient wie möglich einzudämmen. Und dazu gehören eben dann auch manchmal solche Maßnahmen, die nicht von allen, die nicht populär sind und die auch Einzelne einschränken.
Nun gibt es ja auch in Niedersachsen Hotspots. Sie haben eben die Putenschlachterei des Wiesenhofkonzerns schon angesprochen. In Göttingen gab es oder gibt es das Hochhaus mit rund 700 Bewohnern, die unter Quarantäne gestellt worden sind. Da hatten sich, glaube ich, mehr als 100 mit Corona infiziert. Was würden Sie denn jetzt sagen oder wie würden Sie reagieren, wenn zum Beispiel Sachsen oder Baden-Württemberg sagen würden, auch aus diesem Hochhaus wollen wir keine Feriengäste?
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und das ist eben genau das. Es geht nicht um die Leute, sondern es geht darum, das Virus verbreitet sich mit. Und das ist leider die Situation. Wir haben eine recht ruhige Infektionslage, aber diese Ausbrüche zeigen uns, dass das Virus da ist und wie dynamisch die Entwicklung dann auch wieder sein kann. Und es ist ja im März auch mit ganz wenigen Fällen angefangen und begonnen. Und das darf man nicht vergessen. Und deswegen darf man auch nicht nachlassen bei den Sicherheitsvorkehrungen, bei der Vorsicht.
Im März war der Karneval oder im Februar war der Karneval natürlich ein Aspekt bzw. ein Hotspot, Heinsberg. Nun hat Ministerpräsident Laschet in Nordrhein-Westfalen gesagt, am 11.11. Leute, wollen wir mal gar keine große Party machen und nicht anfangen, die Karnevalssession zu eröffnen. Ich glaube, im Augenblick ist es mehr oder weniger noch freigestellt, wie man jetzt regional darauf reagiert. Wo sind denn bei Ihnen in Niedersachsen die Hochburgen und wie werden Sie das steuern?
Wir haben auch in Niedersachsen wird Karneval gefeiert, ja, aber auch da sehe ich nicht, dass am 11.11. das in der alten Form, wie wir das sonst traditionell machen, gefeiert werden kann. Und das sind aber die Dinge, die jetzt im Sommer auch überlegt werden müssen, möglichst einheitlich auch im ganzen Land da vorzugehen. Aber ich sehe in der Tat nicht, dass wir Großveranstaltungen in den alten Formaten bis zum Ende des Jahres werden durchführen können.
Wie könnte die Alternative aussehen?
Ja, die Alternative zum Beispiel bei den Veranstaltungen, wir haben jetzt eine Verordnung, werden bis zu 500 Teilnehmer bei Veranstaltungen zulassen, aber nur dann, wenn der Abstand gewährleistet ist und wenn die Gäste sitzen und wenn wir wissen, wer kommt.
Mhm. Herr Schmidt-Schanasit, wir haben ja vorhin schon über die zweite Liga gesprochen, über die Aufstiegsparty der Braunschweiger. Dürfen Sportfans darauf hoffen, in der nächsten Saison wieder massenweise ins Stadion gehen zu können?
Naja, das ist jetzt hier auch wieder so eine pauschale Aussage. Es kommt ganz auf die Sportart drauf an, wie viele Fans, das, was Frau Reimann auch schon gesagt hat. Es geht hier um gute Hygienekonzepte. Wir haben ja jetzt in der Bundesliga gesehen, dass das zumindest erstmal für die Sportler ein halbwegs sicherer Betrieb ist, auch wenn natürlich insgesamt das Infektionsgeschehen gerade sehr gering in Deutschland ist. Aber ich denke, die unterschiedlichen Ligen können auch für die Zuschauer entsprechende Konzepte entwickeln, die es letztendlich den Fans wieder ermöglichen, in begrenzter Anzahl in die Stadien oder eben auch in die Halle zu gehen. Also ich denke, Deutschland hat alle technischen Möglichkeiten, das sicher umzusetzen, aber natürlich weit davon entfernt, wie es vor der Pandemie gewesen ist. Das ist, glaube ich, jedem klar.
Aber irgendwie müsste man sich dann doch schweigend hinter der Maske freuen, wenn es viele werden. Ne? Also man kann ein bisschen jubeln, wenn nur wenige neben einem sitzen mit Abstand, aber wenn viele da sind, ganz
ja, das kommt wieder drauf an. Ist das Stadion draußen? Ist das eine geschlossene Halle? Also Das sind wirklich Sachen, die man im Detail besprechen muss, auch immer gerne in Absprache mit den Gesundheitsämtern. Und nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den Frau Reimann gemacht hat, die Kommunikation, weil sie nach der Stigmatisierung gefragt hat, spielt ja da auch eine Rolle. Die Politik muss hier immer auf eine ganz klare, sachliche Kommunikation achten. Und dann kommt es eben auch nicht zu dieser Stigmatisierung. Wenn man sagt, wir wollen jetzt einfach erstmal den Überblick behalten, hat sich die Infektion von den Mitarbeitern bei Trenis weiter in die Bevölkerung ausgebreitet, bisher gibt es keine Hinweise darauf, dann hat man auch sozusagen diese Aufgeregtheit in der restlichen Bevölkerung erstmal etwas reduziert und hat das sehr klar erklärt, so wie Frau Reimann das gemacht hat. Und dann kommt es auch nicht zu diesen, sage ich mal, Panikreaktionen, dass man jetzt irgendwie Leute aus Gütersloh ausbuht und die quasi sinnbildlich mit Steinen bewirft. Also die Kommunikation, ja, das ist ganz entscheidend hier und ich hoffe, dass das in der Zukunft auch noch weiter verbessert wird.
Was haben Sie so erlebt, Frau Reimann, in den letzten Monaten? Also erhöht sich der Druck der Bürger oder sind Sie offenen Anfeindungen auch ausgesetzt, weil man irgendwie so einen Sündenbock sucht und sagt, Mann.
Ja, wir hatten am Anfang natürlich eine sehr, sehr positive Resonanz auf die auch sehr harschen Maßnahmen, die wir getroffen haben und treffen müssten, was uns ja nicht leicht gefallen ist. Wir haben auch gesagt, wir machen das alles nur, solange es wie irgendwie nötig ist. Und wenn es wieder gelockert werden kann, werden wir das so behutsam und vorsichtig. Aber wir werden natürlich wieder zurück in so einen Corona-Alltag. Aber natürlich ist klar, dass mit der Dauer der Zeit die Wünsche natürlich nach Normalität immer stärker werden. Das ist ja auch ganz, das empfinden wir ja selbst auch so. Und es wird natürlich nicht mehr die alte Normalität von vor Corona sein, sondern wir müssen mit diesem Virus leben und wir müssen uns einrichten in einem Alltag mit Corona. Und das ist natürlich nicht immer ganz leicht. Und da gibt es natürlich auch die ein oder andere auch intensive Diskussion, ja.
Auch Sie haben Sommerferien. Wie planen Sie es jetzt im Urlaub?
Ja, ich freue mich auch auf den Urlaub. Ich werde an den Niederrhein fahren und Familie und Freunde besuchen.
Sie kommen aus Goch.
Ich komme aus Goch. Ja, aber es ist jetzt einfach nicht die Zeit für große, lange Reisen. Denn das Virus reist wirklich mit.
Werden Sie mit dem Auto fahren oder mit dem Zug?
Ich werde mit dem Auto und mit dem Zug fahren, beides, ja. Also ich benutze da beide Verkehrsmittel.
Jan Lehmann ruft uns an aus Hamburg. Guten Morgen, Herr Lehmann.
Guten Morgen nach Berlin. Ja, meine Frage haben Sie ja quasi schon eingeleitet. Meine Frage ist zur Mobilität in Zeiten von Corona. Ich bin sehr viel unterwegs mit der Bahn oder sag mal war es und wollte jetzt wieder anfangen, meine Reiseaktivitäten aufzunehmen. Und da beschäftigt mich die Frage, mit der Deutschen Bahn zu fahren. Einmal aus Gründen, 2 Stunden circa dauert es ja von Hamburg nach Berlin mit der Maske. Das ist für mich nicht so ganz angenehm. Ich versuche das jedenfalls zu vermeiden. Und der zweite Grund ist, wie sicher ist das Reisen eigentlich, wenn ich jetzt mehrere Stunden, also länger meinetwegen noch als 2 Stunden nach Berlin oder irgendwo hinfahre und sitze dort mehrere Stunden in einem ja auch klimatisierten Zug. Wie groß ist da die Gefahr?
Herr Schmidt-Schanasit.
Ja, also da teilen wir ein ähnliches Schicksal. Ich pendel ja auch quasi fast täglich zwischen Berlin und Hamburg und kann da auch die Entwicklung der letzten Monate sehr gut nachvollziehen, von nahezu leeren Abteilen bis jetzt mittlerweile recht gut gefüllten Abteilen. Ja, also das Risiko, das dürfte Ihnen auch klar sein, das ist nirgendwo null und man versucht eben alles, um diese Wahrscheinlichkeit der Übertragung zu senken. Und das macht man, indem man dort eben den Mund-Nasen-Schutz trägt und möglichst eben auf Abstand achtet. Also das ist das, was die Deutsche Bahn macht. Was anderes kann einem dazu auch nicht einfallen, weil natürlich ja trotzdem ein Betrieb der Bahn möglich sein muss, genauso wie eben natürlich auch die Fluggesellschaften sozusagen ja fliegen müssen und das ja sozusagen auch von den Einnahmen her stimmen muss. Insofern muss man da einen Kompromiss finden und es kann jetzt keine allgemeine Antwort auf Ihre Frage geben. Sie gehen bei den Reisen ein Risiko ein, das muss Ihnen bewusst sein. Es ist natürlich ein Risiko im Vergleich, wenn Sie eben zu Hause im Homeoffice sitzen und an Konferenzen via Zoom teilnehmen oder anderen Möglichkeiten. Also Reisen bedeutet Risiko und Sie müssen oder können alles dafür tun, dieses Risiko zu reduzieren. Das ist das, was man eigentlich nur dazu sagen kann. Nochmal zu den Umständen. Je länger so eine Reise geht, desto größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit. Und je mehr Menschen sich in einem sozusagen Abteil befinden oder natürlich auch im Flugzeug, desto größer ist dort auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Übertragungen kommen kann.
Also die Flugdauer zum Beispiel erhöht auch das Risiko, ist ja klar.
Ganz, ist ganz entscheidend, richtig. Ne? Das ist ganz entscheidend. Also immer die Anzahl der Menschen und die Dauer, wie lange sie mit diesen Menschen in quasi diesen geschlossenen Räumen ja zusammen sind. Beim Flugzeug haben wir nochmal eben die HEPA-Filter, die nochmal einen deutlichen Unterschied zur Bahn oder zum Bus eben darstellen. Also wo wirklich eine Filterung der Luft stattfindet, auch ein relativ guter Luftaustausch. Also das sind letztendlich die Parameter, mit denen wir hier arbeiten müssen. Aber wie gesagt, manche Menschen müssen fliegen. Manche Menschen müssen mit der Bahn fahren. Also ja, das ist ja, wie gesagt, unser neuer Alltag und in dem müssen wir uns jetzt einrichten.
Es gibt eine Nachfrage, Herr Lehmann, zu dem, was Sie im Prinzip fragen, von Katja Palm per Mail. Sie fragt, Herr Schmidt-Chanasit, wie sicher schätzen Sie das Fahren im ausgebuchten ICE über mehrere Stunden ein? Das haben Sie gerade schon beantwortet. Sind aus Ihrer Sicht die Lüftungen in den Bahnen hilfreich, um die Verbreitung des Virus etwas einzudämmen oder verteilen Sie es im Gegenteil sogar effektiv?
Das ist eine ganz schwierige technische Frage, die ich jetzt hier im Detail nicht beantworten kann. Das kommt dann wirklich auch auf die Modelle an. Das sind wirklich technische Einzelfragen. Also nochmal, im Flugzeug, das ist klar, haben wir schon sehr gute Filteranlagen mit den sogenannten HEPA-Filtern, die wir auch eben im Labor einsetzen. Bei Bus und Bahn sieht das anders aus. Aber wie das denn im Einzelfall sozusagen für einen persönlich ein Risiko bedeutet, wenn jetzt ein Infizierter, ein Superspreader, drei Reihen vor einem sitzt oder drei Reihen hinter einem, das kann Ihnen niemand beantworten. Ich kann Ihnen wirklich nur pauschal sagen, Reisen bedeutet Risiko und wir versuchen alle das Risiko so weit, wie es möglich ist, realistisch zu senken.
Also Frau Palm fragt auch nochmal, welche Vorsichtsmaßnahmen außer dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und dem Händewaschen würden Sie vorschlagen? Auch das haben Sie im Grunde genommen gerade beantwortet.
Abstand, genau. Und hier kann man natürlich kritisch anmerken, dass ich erlebe das ja jeden Tag in der Bahn, als noch keine Maskenpflicht in der Bahn sozusagen gang und gäbe war, also als so sehr wenig Menschen unterwegs waren, wurde immer auf den Abstand explizit hingewiesen. Das fällt jetzt weg. Also es kommt immer sozusagen der Hinweis auf Mund-Nasen-Schutz und Abstand wird manchmal durchgesagt, aber auch nicht immer. Das ist wirklich kritisch zu sehen. Also solange man in der Bahn Abstand halten kann, das heißt den Sitzplatz neben sich freilassen, sollte es das eigentlich der erste Hinweis, der kommen müsste. Und dann natürlich nochmal der Hinweis auf den Mund-Nasen-Schutz und Ähnliches im Flugzeug. Aber da sehe ich auch, dass es mit der Wirtschaftlichkeit wahrscheinlich schwierig ist, wenn man dort immer auch die Mittelreihe freilässt. Aber das wäre natürlich aus infektiologischer Sicht sinnvoll gewesen. Aber nochmal, wir dürfen diese Pandemie nicht nur durch die virologisch-epidemiologische Brille betrachten, sondern die anderen Faktoren, die ich nun schon oft genannt habe, die müssen immer auch in Betracht gezogen werden.
Ist denn das sicherste Reisemittel, Frau Reimann, eigentlich dann das Auto?
Ja, wenn man alleine im Auto fährt, das ist ja sicher eine der sichersten Möglichkeiten. Aber es ist, wie Schmidt-Schanner so gesagt, es ist jetzt immer das Abwägen. Ist es besser zu fahren oder muss ich wirklich fahren oder kann es nicht doch nur durch eine Videokonferenz ersetzt werden durch ein Telefonat? Das sind die Abwägungen, die wir jetzt alle für uns immer treffen müssen. Aber ja, gut, ich werde aber gleich auch in die Bahn steigen und nach Hause fahren.
Ja, aber wenn ich in Urlaub fahre, dann will ich ja gerade keine Videokonferenz mehr haben.
Ja gut. Das mit dem Urlaub ist natürlich auch nochmal eine, aber das ist ja die generelle, dass wenn jetzt der Urlaub das Thema ist, dann muss man halt schauen, wo man hinfährt. Ja. Ja? Denn ich sehe, dass die Urlaubsorte sehr, sehr große Anstrengungen machen, gute Hygienekonzepte zu machen, die Gastronomie und die Hotellerie große Anstrengungen macht. Aber man muss natürlich auch den Weg dorthin erstmal bewältigt haben.
Herr Lehmann,
zu der Bahn muss ich also, sehe ich schon, an mir arbeiten, ob ich das Restrisiko da auf mich nehme oder nicht. Aber ich wollte noch was sagen zu dieser App, was Sie vorhin ja auch thematisiert hatten. Ich habe mir die nämlich auch runtergeladen und ich hatte jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal eine Mitteilung bekommen, dass ich eine Risikobegegnung hatte, was mich zunächst erschreckt hat, als ich das sah, weil ich die runtergeladen, aber nicht im Detail mich damit auseinandergesetzt hatte. Ja. Und im Nachlesen habe ich dann festgestellt, dass das lediglich ein Hinweis darauf ist, dass es eine Begegnung gab, wo aber durch vermutlich Verweildauer dieser anderen Person oder Abstand kein Risiko für mich jetzt besteht. Also ich finde die ganz sinnvoll und kann auch die Skepsis nicht verstehen, die so viele haben, gerade in Zeiten, wo so viele bei Instagram, Facebook und sonst wo alles Mögliche teilen, sich diese App da nicht runterzuladen.
Vielen Dank, Herr Lehmann, auch nochmal für den Hinweis, weil viele glauben ja, dass es so ein Automatismus ist, sondern da muss man dann schon auch mal genauer hinschauen, was denn da überhaupt als Information kommt und die Konsequenzen, wie gesagt, bitte auch mit dem Gesundheitsamt vor Ort dann besprechen.
Herr Lehmann, vielen Dank für den Anruf aus Hamburg. Danke.
Schönen Gruß nach Berlin.
Dankeschön. Tschüss. Wir sind im Gespräch mit Dr. Carola Reimann, der Gesundheitsministerin des Landes Niedersachsen, und mit Professor Jonas Schmidt-Schanasit, dem Virologen vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Und wir sind im Gespräch mit Kerstin Hartwig aus Hannover. Schönen guten Morgen, Frau Hartwig.
Ja, guten Tag. Bin ich jetzt dran?
Sie sind jetzt dran.
Okay. Ja, es geht mir darum, dass wir ein kleines Häuschen in Schweden haben und da Reparaturarbeiten vornehmen müssen, jetzt im Sommer, weil am Dach was zu machen ist. Und ich mich ein bisschen ärgere, dass Schweden, was die Quarantäneverordnung für Niedersachsen angeht, so pauschal genommen wird, weil das Land sehr groß ist und die Region, die wir bereisen wollen, beziehungsweise wo wir uns aufhalten werden, nicht zu den Hotspots in Schweden gehört. Da gibt es auch so eine Karte und da kann man sehen, dass es nicht die Regionen sind, die rot markiert sind.
Mhm. Frau Reimann, haben Sie eine Ahnung, warum es keine Unterscheidung nach Regionen gibt?
Ja, das Robert-Koch-Institut hat eine sehr, sehr hohe Inzidenz insgesamt für Schweden angegeben. Das mag im Land unterschiedlich sein, aber Schweden hat ganz generell eine ganz andere Politik gefahren. Es ist eines der Länder, die gesagt haben, wir machen keine Beschränkungen, wir setzen auf Durchseuchung, ist ja das unschöne Wort dafür, und bezahlen das natürlich auch mit sehr, sehr vielen Toten. Wir haben viermal so viele Tote wie alle anderen Länder, die, und auch wie Deutschland, die sehr schnell auf Restriktionen und auf Lockdowns gesetzt haben. Die haben das alles nicht gemacht. Und deshalb wollen wir natürlich auch sehr, sehr vorsichtig sein und möchten nicht, dass Infekte nach Niedersachsen und nach Deutschland wieder eingetragen werden. Und deswegen haben alle Länder diese Entscheidung getroffen, dass es eine Quarantäne bedarf, wenn man aus Schweden zurückkommt.
Mhm. Darf ich da etwas sagen? Also zum einen finde ich diese Pauschalisierung immer sehr irritierend. Ich war im März in Schweden und man hat auch dort Abstandsregeln. Es gibt Hinweise sogar auf Werbetafeln im Straßenverkehr, auf welche Hygienemaßnahmen zu achten ist. Es gibt keine frische Theken mehr in den Supermärkten. Die Kirchen hatten auch keine Gottesdienste mehr angeboten. Es gab keine Selbstbedienung mehr und also es gab ganz viele Einschränkungen. Und von daher finde ich es immer sehr irritierend, dass so getan wird, als würde es die gar nicht geben.
Ja, das ist richtig, Frau Hartwig. Das will ich auch nicht sagen, dass die Schweden sich nicht bemüht haben. Und die haben einen völlig anderen Ansatz. Und leider ist es so, dass die Inzidenz tatsächlich noch sehr hoch ist. Und der härteste Faktor ist leider, sie haben eben viermal so viele Tote wie in Deutschland zu beklagen.
Ja, aber es gibt halt, wie gesagt, unterschiedliche Regionen. Und ich denke, wir werden da nicht auf einen Konsens kommen. Aber es ist halt ein Unterschied, ob man Stockholm besucht oder Gotland. Gotländer werden sogar in Norwegen als Besucher zugelassen, obwohl die Grenzen zu ganz Schweden zu sind von norwegischer Seite aus.
Ich finde das schön und vor allen Dingen interessant, Frau Hartwig. Und deshalb danke ich Ihnen dafür, dass Sie unseren Blick jetzt auch nochmal auf ein anderes Land lenken. Denn wir reden ja von einer Pandemie, Herr Schmidt-Schanasit. Es gibt bei Ihnen familiäre Beziehungen zu Thailand. Wie ist da die aktuelle Situation, auch im Hinblick aufs Reisen?
Ja, erstaunlich gut. Ich hatte ja auch große Sorgen, dass wir gerade in Südostasien, gerade in diesen Megacities große Probleme haben werden. Aber nicht nur Thailand, sondern auch Vietnam ist bisher außerordentlich gut durch diese Pandemie gekommen. In Thailand haben wir bisher 3000 Infektionen, nur 50 Todesfälle. Und das liegt nicht daran, dass nicht genügend getestet wird. Thailand hat auch seine Testkapazität deutlich verbessert. Und das zeigt auch nochmal, ich glaube, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, das Frau Hartwig angesprochen hat, dass hier auch kulturelle Aspekte eine ganz entscheidende Rolle spielen, wie sich diese Viren ausbreiten können. Und Sie wissen ja nun, dass die Thailänder eher etwas zurückhaltend sind, auf Abstand achten, gerade bei den Begrüßungen. Und das zeigt nochmal, dass das wirklich auch in der Verbreitung des Virus eine ganz entscheidende Rolle spielen kann. Und ich gebe Frau Hartwig auch nochmal recht. Ich bin auch dagegen, jetzt da zu stark die Schweden zu verurteilen. Es gab keine Blaupause. Schweden ist diesen Weg eingegangen. Wir wissen nicht, wie das ausgehen wird. Das ist ja jetzt auch nur ein Zwischenstand. Insofern bin ich da auch immer etwas zurückhaltender. Da muss ich Frau Hartwig eben recht geben, was jetzt eine letztendlich Bewertung, dass man sagt, das ist ganz, ganz schlimm und wir sind ganz, ganz gut. Das kann man ganz zum Schluss machen, wenn diese Pandemie überstanden ist. Insofern bin ich da auch immer für eine sehr differenzierte Sichtweise und auch immer eben im Hinblick auf die Möglichkeiten der einzelnen Länder, die in Afrika, in afrikanischen Ländern ganz andere sind natürlich als bei uns oder auch eben in Südamerika. Ich glaube, diese Aspekte muss man immer auch im Hinterkopf haben, wenn man die aktuellen Fallzahlen oder eben Inzidenzen miteinander vergleicht.
Was haben Sie erlebt in Brasilien, wenn ich richtig informiert bin, Herr Schmidt-Schanasit, waren Sie auch?
Ja, also wir haben ja mehrere Jahre in Brasilien Projekte gehabt, lange Zeit dort auch eben gearbeitet mit hervorragenden brasilianischen Kollegen. Und dort tut es mir nun besonders weh zu sehen, so ein Land, was eigentlich fast alle Möglichkeiten hätte, sozusagen gegen so eine Pandemie vorzugehen, dass das eben aber von politischer Seite nicht unterstützt wird, nicht gefördert wird und dass wir eben diese dramatischen Bilder, die uns dort erreichen, eben sehen müssen, auch mit den Massengräbern und so weiter. Also da zeigt sich eben, wenn die Politik und die politischen Entscheider eben nicht so eng mit der Wissenschaft zusammenarbeiten, wie es bei uns passiert und wissenschaftliche Expertise zumindest auch mit in Betracht gezogen wird, dass das dramatische Auswirkungen haben kann und vor allen Dingen auch diese soziale Spaltung, das ist das Dramatische, ja, was wir in diesen Ländern dann besonders in dieser Pandemie sehen. Das heißt, die armen Menschen, die Menschen in den Favelas, die sterben letztendlich wie die Fliegen ohne jegliche medizinische Versorgung. Und die Reichen können eben in den Privatkliniken natürlich auch Erkrankungen überstehen, an denen eben die Armen dann einfach zu Hause sterben. Und das, muss man auch nochmal deutlich sagen, ist in den meisten Ländern der Welt ja so. Und insofern muss ich auch immer nochmal das deutsche Gesundheitssystem so hervorheben, was hervorragend ist, wo jeder, egal ob er Geld hat oder nicht, die beste medizinische Versorgung bekommt, wenn er erkrankt ist. Und das ist wirklich etwas, was wir gar nicht oft genug sozusagen nochmal erwähnen können in Deutschland, auch bei allen Kritikpunkten, die wir jetzt in der Sendung hatten, dass nicht schnell genug getestet wird, dass es diese Herde gibt, dass man da sozusagen eingreifen muss. Aber im Großen und Ganzen ist Deutschland eines der wenigen Länder mit einem hervorragenden Gesundheitssystem, gerade wenn wir in die USA gucken, nach Indien, nach Brasilien, aber eben auch nach Südostasien, wo das auch so ist, wo man in Thailand für einen Test alleine schon $200 bezahlen muss, ganz abgesehen davon, dass dort eben gerade im ländlichen Bereich niemand sich eine intensivmedizinische Behandlung leisten kann und sie auch gar nicht verfügbar ist im ländlichen Bereich, abgesehen eben von den großen Städten wie Bangkok.
Frau Hartwig, nochmal Schlussfrage an Sie. Könnten wir uns in Deutschland was von den Schweden abgucken?
Ja, ich denke mal, diese deutliche Hervorhebung der eigenen Hygienemaßnahmen, die im Straßenbild auftauchen, in Werbetafeln und vorhin die angesprochenen Piktogramme zu Masken. Die MHH hat sowas. Wenn man die MHH betritt, um jemanden zu besuchen, gibt es dort ein großes Plakat, welche Masken zugelassen sind und welche nicht.
Danke für den Hinweis und danke für den Anruf aus Hannover von Kerstin Hartwig. Und letzter Anrufer für heute ist Heinrich Neumann aus Wolfenbüttel. Schönen guten Morgen, Herr Neumann.
Schönen guten Morgen.
Ihre Frage.
War ja nun so, dass im Frühjahr alles ziemlich plötzlich kam und dass auch Kommunalverwaltungen keinen Besuchsverkehr mehr zulassen konnten. Und das ist für Menschen mit Unterstützungsbedarf besonders schwierig, wenn auch Beratungsstellen geschlossen sind und anderweitige Hilfsangebote stark eingeschränkt werden. Geht nun in meinem speziellen Fall, ich bin schwer behindert und bräuchte dringend eine stationäre medizinische Untersuchung, die dann wegen Aufnahmestopp nicht stattfinden konnten. Und Gerichtsverfahren verschieben sich. Ob das beim zweiten Mal, wenn das so kommt, ob man da besser vorbereitet ist.
Frau Reimann, wie sehen Sie das?
Hallo Herr Neumann, ja, ich hoffe ja sehr, dass wir keinen zweiten Lockdown brauchen. Aber was wir natürlich haben, ist, dass Beratungen zum Beispiel sehr stark jetzt auch digital gemacht werden, telefonisch durchgeführt werden. Was natürlich nicht geht, wenn es tatsächlich eine physische Begutachtung braucht, eine medizinische, das nicht. Aber und da braucht man natürlich dann auch immer die Schutzvorkehrung. Aber auch da haben wir natürlich alle gelernt. Und vor allen Dingen der Beratungsbereich und der Verwaltungsbereich ist, glaube ich, hat einen echten Schub in Sachen Digitalisierung und auch was elektronische Medien angeht genommen. Und es ist natürlich jetzt auch überall Erfahrung da. Und ich hoffe, dass wir das zwar etablieren, aber dass wir vor allen Dingen eben keinen zweiten Lockdown brauchen und diese sehr, sehr reduzierte Form nicht mehr brauchen. Aber dass wir damit im Prinzip unser Angebot erweitern können, dass man auch mal Dinge digital machen kann und nicht persönlich vorsprechen muss.
Herr Neumann.
die Internetverbindungen waren ja dann auch teilweise dermaßen überlastet. Und dann haben ja YouTube und andere ihre Frequenzen gesenkt. Das war vorbildlich, finde ich. Aber ich wurde dann teilweise an Stellen abgewiesen. Ich müsste das schriftlich machen. Aber genau dafür brauche ich eine Assistenz nach BTHG. Mhm.
Ja, das ist...
Aber da arbeiten Sie dran voran.
Ja, und wir haben auch sehr schnell gesagt, dass alle diese Dinge auch weiter abgerechnet werden können, weil das ja bisher nicht vorgesehen war, dass wenn man das telefonisch oder digital erbringt als Beratungsstelle, das haben wir schnell ermöglicht und das werden wir auch weiter ermöglichen.
Herr Neumann, vielen Dank, dass Sie auch den Aspekt noch mit reingebracht haben. Wir gucken natürlich, Herr Schmidt-Schanasitz, alle auf den Herbst, auf den Winter im Hinblick auf einen Impfstoff. Sie haben gesagt, wahrscheinlich, vermutlich wird es diesen Impfstoff dieses Jahr nicht mehr geben.
Ja, also ganz eindeutig. Also davon ist wirklich nicht auszugehen. Das wäre ein Wunder, um es mal so zu sagen. Das heißt jetzt nicht, dass ich mir das, ich wünsche mir das natürlich. Ich halte es aber für absolut unwahrscheinlich. Und ich hatte, glaube ich, auch gestern gesagt, dass viele vielleicht auch diese Idee eines Superimpfstoffs haben, den alle sofort bekommen können und der einen lebenslang schützt. Also diese Vorstellung käme auch eher einem Wunder gleich. Ich wünsche es mir, dass es diesen Impfstoff geben könnte, aber ich halte es wirklich nicht für sehr realistisch. Insofern müssen wir hier sicherlich weit ins nächste Jahr hineinschauen und dann vielleicht mit ersten Kandidaten rechnen, die vielleicht einzelnen Gruppen gegeben werden können, die vielleicht dann auch einen relativ kurzweiligen Schutz auch nur ermöglichen. Das ist, glaube ich, ein eher realistisches Szenario. Aber das heißt ja nicht, wenn wir keinen Impfstoff haben, dass wir gar nichts machen können. Auf der anderen Seite gibt es ja auch intensive Forschung an den Medikamenten und hier könnte es durchaus auch schneller natürlich vorangehen. Und wir sehen ja jetzt auch schon Fortschritte, Dexamethason, Remdesivir. Das heißt, hier haben wir letztendlich auch eine ganze Reihe von Medikamenten, die wir in bestimmten Situationen, Behandlungssituationen einsetzen können. Und das ist, denke ich, eher auch ein realistischer Weg, der auch näher ist als der sogenannte Superimpfstoff.
Und solange Medikamente und Impfstoff fehlen, kommt es zu so einer langsamen Durchseuchung der Bevölkerung?
Ja, aber in einer sehr, sehr langsamen, wie wir jetzt sehen. Und ich teile die Einschätzung, dass es einen Impfstoff so schnell nicht geben wird. Ich habe, bevor ich in der Politik begonnen habe, für einen Impfstoffhersteller gearbeitet. Und normalerweise braucht es ja viele Jahre, um einen Impfstoff zu entwickeln. Manchmal gelingt es gar nicht, für bestimmte Viren wirklich Impfstoffe und Vakzine zu entwickeln. Deswegen, es wäre großartig, aber diese Hoffnung, die da jetzt zum Teil auch zum Ausdruck kommen, dass in ganz, ganz kurzer Zeit etwas für alle, so ein Allheilmittel quasi geschaffen wird, die teile ich eben auch nicht. Und deswegen werden wir auf all diesen Ebenen mit all diesen auch nicht medikamentösen Interventionen arbeiten müssen. Heißt Abstand und eben auch alle die Dinge, die wir jetzt schon tun und Kontaktreduzierung wird weiter auch das Thema bleiben.
Eine praktische Frage zum Schluss noch von Ingrid Weiß aus Berlin. Wie wird aktuell die Gefährdung einer Virusübertragung und Ansteckung durch Papier bewertet? Sie arbeitet in der Buchhaltung und hat Kontakt mit Quittungsbelegen und Briefpapier und fragt, ist hier der Gebrauch von Handschuhen anzuraten und hilfreich? Herr Schmidt-Schanasitt.
Nein, also Frau Weiß muss sich da keine Sorgen machen. Schmierinfektionen nach allen Daten, die uns vorliegen und die werden ja auch durch die entsprechenden Bundesinstitute immer wieder neu bewertet, spielen keine große Rolle. Sie sind theoretisch möglich. Das heißt, wenn einer ins Buch niest oder hustet und danach würde Frau Weiß direkt reinfassen und danach sich mit der Hand ins Gesicht fassen. Also Sie sehen schon, die Wahrscheinlichkeiten nehmen deutlich ab. Also bitte jetzt nicht angsterfüllt durchs Leben gehen, keine Papierseiten mehr anfassen oder die stehenden Aerosolwolken überall sehen. Genau das ist, was wir eben nicht brauchen. Das führt dann nämlich auf lange Sicht zur Corona-Müdigkeit. Wir brauchen, wenn es wirklich kritische Situationen gibt, dann brauchen wir die Aufmerksamkeit der Bürger und Bürger, wie vor dem ersten Lockdown. Da haben alle prima mitgemacht. Und ansonsten bin ich sehr dafür, diesen Alarmismus letztendlich auch deutlich zu reduzieren.
Frau Reimann, Sie haben gesagt, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Wie lang ist eine ganze Weile?
Fiese Frage am Schluss. Keine hellseherischen Fähigkeiten, aber klar ist, das Virus ist da, es bleibt auch. Man muss damit rechnen, dass wir noch die nächsten Monate, auch wieder ins nächste Jahr, damit zu tun haben. Auf jeden Fall über den nächsten Winter mit all den Konsequenzen, wenn die anderen Erkältungskrankheiten natürlich auch noch zunehmen. Und deshalb werden wir wirklich, so wie Herr Schmidt-Schanasitz das gesagt hat, müssen wir zu so einer angemessenen, souveränen Umgang mit dem Virus kommen.
Ich danke Ihnen, Carola Reimann, Gesundheitsministerin des Landes Niedersachsen, und dem Virologen Jonas Schmidt-Schanasitz dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben für Deutschlandfunk Kultur, und natürlich allen Anruferinnen und Anrufern, die sich beteiligt haben. Kommen Sie gut durchs Wochenende. Dankeschön.